Hallo und herzlich willkommen. Demnächst haben wir ein Jubiläum zu feiern bei Das Gehirn und der Finger. Und da haben wir gedacht, beantworten wir doch mal wieder eure Fragen. Das ganze Format nennt sich ja im Internetzeitalter Ask Me Anything oder in diesem Fall Ask Us Anything. Ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, und wir werden dann nach Kräften versuchen, euch die Frage zu beantworten. Jetzt aber zum eigentlichen Thema in dieser Woche. Ich will keine Werbung für Kollegen aus Hamburg machen, sonst würde ich sagen, Spiegelbakterien wissen mehr. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, Spiegelbakterien, das ist bestimmt ein Schimpfwort, das Franz Josef Strauß für die Kollegen vom Der Spiegel verwandt hat. Oder in den 50er oder 60er Jahren.
Ja, es hat wahrscheinlich zwei Hintergründe. Das eine ist das Schimpfwort gegenüber den Spiegelredakteuren, gegen die er ja am Ende tatsächlich verloren hat.
Natürlich.
Die Sternstunde des Spiegel per se. Und das zweite
ist, die Sternstunde des Spiegel ist jetzt allerdings auch
ja,
ganz fragwürdig.
Das stimmt. Ich habe mal beim Stern gearbeitet. Das fänden die jetzt aber gut.
Okay.
Gruß an die ehemaligen Kollegen. Und der zweite Sinn der Spiegelbakterien ist ein merkwürdiger, der mir neulich zum ersten Mal in die Hände gefallen ist. Es gab einen Artikel, einen wirklich beachteten Artikel in Science, der Wissenschaftszeitung Science, und zwar im Dezember des letzten Jahres, wo 38 Forscher, wirklich hochdotierte Forscher, zwei Nobelpreisträger darunter, das ist ja immer so der Ehrentitel in der Forschung, der schlechthin der Ehrentitel, die haben einen 300-seitigen Forschungsbericht vorgelegt und vor Spiegelorganismen gewarnt. Und das ist insofern irritierend, als dass ich niemals gehört habe, was das sein soll. Spiegelorganismen sind Organismen, das ist ja völlig egal, das können Pilze oder Viren oder Bakterien oder Pflanzen oder wir oder Tiere oder was auch immer sein. Spiegelorganismen sind welche, die aus spiegelbildlichen Molekülen, spiegelbildlich zusammengebauten Molekülen gebaut sind.
Also im Prinzip sowas wie die Antimaterie der Biologie.
Nee, sie sind nicht die Antimaterie der Biologie, weil wenn du Materie und Antimaterie verschmilzt, geht sie ja, glaube ich, in Energie auf, oder?
Ja, dann entsteht eine ganze Menge Energie, genau.
So, und wenn du spiegelbildliche Moleküle oder gar Organismen miteinander zusammenbringst, dann machen die eigentlich miteinander gar nichts, weil sie miteinander nicht können. Sie kennen sich nicht und sie kommen miteinander nicht zurecht. Das Merkwürdige hier ist tatsächlich, wir bestehen aus Proteinen, also Eiweißen, aus linkshändigen Aminosäuren.
Linkshändige Aminosäuren haben keine Hände.
Das ist korrekt. aber sie haben einen Aufbau. Und wenn du dir jetzt ein Molekül vorstellst, ein Molekül besteht ja aus vielen Atomen und die sind eben andersrum aufgebaut. Es ist wie ein Handschuh. Also meine linke Hand besteht aus einem Daumen und vier weiteren Fingern. Und die andere Hand auch. Und wenn ich jetzt mit der rechten Hand einen linken Handschuh anzuziehen versuche, wird es mir nicht gelingen. Obwohl die Hand genauso aufgebaut ist. Es ist dieselbe Anzahl von Fingern. Es ist dieselbe Länge von Fingern, wie auch immer. Der Aufbau ist der gleiche, aber es ist eben anders angeordnet. Und so ist es tatsächlich bei den Bausteinen, bei den Molekülen der Organismen. Wir sind also alle in einer bestimmten Form aufgebaut. Wir haben eine Molekülsymmetrie. Das klingt irgendwie kompliziert, aber vielleicht ist es das einfach gar nicht.
Nee, und das Interessante ist eben, dass bei uns zufälligerweise eine Bauart vorherrscht, die linkshändig heißt. Aber niemand weiß, ob es ein Naturgesetz ist. Ne? Es könnte theoretisch auch andersherum sein.
Ja, das war wahrscheinlich einfach nur ein blöder Zufall. Das ist wahrscheinlich ein Beweis dafür, dass wir alle, aber wir alle heißt jetzt wirklich nicht nur wir Menschen oder nicht nur wir Primaten oder nicht nur wir Tiere oder nicht nur wir Vielzeller, sondern auch die Einzeller, dass wir alle einen gemeinsamen Urahnen haben. Und dieser Urahn hat sich irgendwann vor sehr, sehr langer Zeit entwickelt und hat sich durch Zufall für diese Orientierung oder diese Molekülsymmetrie entschieden, wobei entschieden natürlich völliger Quatsch ist. Ja. Das hat sich eben entwickelt.
Ja, wahrscheinlich evolutionär durchgesetzt. Also man würde jetzt ja vermuten, dass es irgendeinen Vorteil hat.
Nee, das in dem Fall wahrscheinlich noch nicht mal. In dem Fall ist es wahrscheinlich einfach so, es hat sich zufällig in die eine Richtung entwickelt und es bestand nie ein Grund oder es gab nie einen Vorteil für jemanden, der sich in die andere Richtung hätte entwickeln können. Und irgendwann war dann der evolutionäre Sprung einfach zu groß, die einzelnen Bausteine nochmal umzubauen. Irgendwann, wir sind links abgebogen und das hat funktioniert und es gab nie einen Grund, rechts abzubiegen. Diese grundsätzlichen Strukturen haben sich also seit wirklich vielen Millionen, Milliarden, ich weiß gar nicht, wann guckte das erste Bakterium dumm aus der Wäsche?
Na, man weiß es nicht. Die Aminosäuren sind ja wahrscheinlich aus dem Weltall auf die Erde gekommen. Ist ja eine heutzutage Arbeitshypothese, dass die von Meteoriten.
Das kann sein, so wie auch das Wasser möglicherweise. Aber jedenfalls, wir haben vor ganz langer Zeit evolutionär diesen Weg eingeschlagen.
4,5 Milliarden schätzt man übrigens aktuell.
Die ersten Bakterien.
Mhm. Aminosäuren.
Hm? Ja, die sind ja noch nicht lebendig.
Aber die Aminosäuren waren wahrscheinlich schon linkshändig, die auf
okay.
die Erde kamen.
Okay, ja. Okay. Und das hat sich dann so entwickelt und wir sind dann nicht mehr anders abgebogen. Mussten wir auch nicht. Mhm. So. Und es gibt interessanterweise tatsächlich einzelne Bakterien, die in ihrer Zellwand einzelne andershändige, in Anführungsstrichen, Aminosäuren haben. Mhm. Aber ansonsten sind wir alle in derselben Richtung abgebogen. Also die sind auch so abgebogen, haben das aber ebenso eingebaut. So, und diese Molekülsymmetrie gilt für Viren und Pilze und Bakterien und Pflanzen und Tiere, für uns alle. Louis Pasteur hat schon im 19. Jahrhundert darüber nachgedacht. Louis Pasteur, der große Chemiker.
Mhm. Der Entdecker der Pasteurisierung.
Ich weiß nicht, ob er selber, doch, ich glaube, er hat die Milch, er hat selber das Verfahren dann schon eingeführt, was dann Pasteurisieren genannt wurde. Mhm. Und Pasteurisieren heißt ja einfach nur Keime in der Milch vernichten. Und er hat, durch dieses Verfahren haben wir wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet als durch alle anderen medizinischen Verfahren zusammen. Also Pasteur war einer der ganz großen Retter der Menschheit. Und der hat tatsächlich vor 150 Jahren schon darüber spekuliert, dass man doch eigentlich Spiegellebewesen, es müsste sie oder es könnte sie geben, und man könnte sie bauen, aber er war natürlich weit davon entfernt, das zu können.
Übrigens, ich wollte dir nur sagen, entdeckt hat Louis Pasteur das Pasteurisieren nicht im Zusammenhang mit Milch. Weißt du, in welchem Zusammenhang er es entdeckt hat?
Nein.
Mit Wein. Er hat Wein erhitzt und festgestellt, dass die Entstehung von Säure durch Bakterien dann verhindert wird. Also Louis Pasteur ist quasi der Erfinder des wissenschaftlichen Glühweins.
So, und jetzt passiert, seit Pasteur, so, jetzt hätte man ja seit Pasteur warnen können, natürlich, vor diesen anderen.
Wieso überhaupt warnen? Also du hast ja gerade gesagt, naja, es ist ja eben nicht so wie bei der Materie-Antimaterie. Ich meine, Materie-Antimaterie, super gefährlich, beides kommt zusammen, Materie wird vernichtet, Antimaterie auch, gigantische Mengen Energie entstehen, man wird verstrahlt, keine Ahnung. Ja, also so, das ist gefährlich. Als du jetzt gesagt hast, nee, es ist doch nicht so, habe ich gedacht, ey, wir haben vielleicht irgendeinen Nutzen. Also keine Ahnung, du machst mir so einen rechtshändigen Zucker und ich kann Schokolade essen, ohne dick zu werden. Aber du kommst gar nicht mit was Positivem um die Ecke.
Doch, mit beidem. Ich komme mit beidem um die Ecke.
Okay.
Also erstmal, warum hat nicht Pasteur schon gewarnt vor 150 Jahren?
Weil er damit beschäftigt war, seinen Wein zu erwärmen.
Und die Grundlagen für eine gesunde Milch zu erschaffen, jawohl. Also deswegen übrigens, bis zum heutigen Tage, pasteurisierte Milch ist vor allen Dingen für Kleinkinder zwingend. Also naturbelassene Rohmilch ist ja ganz schön, aber nicht ungefährlich. Und für Kleinkinder bitte, bitte niemals nicht.
Weißt du, dass es gerade in der Fitness- und Gesundheitsszene einen richtigen Boom von Rohmilchfanatikern gibt? Unter anderem auch angetrieben von dem von uns so, ich sage es jetzt einfach mal, verhassten amerikanischen Gesundheitsminister Kennedy, dem Impfgegner?
Ich weiß etwas anderes, was ich schlimm genug finde.
Okay.
Wir haben mal in einer Zeitschrift, deren Namen ich jetzt nicht nenne, haben wir mal das hohe Lied der naturbelassenen Ernährung gesungen.
Mhm.
Und wir haben uns da auch mit einem Titelbild verhauen, aber jedenfalls haben wir vor allen Dingen...
War es eine nackte Frau, die irgendwelche Obst in der Hand hielt?
Nein, aber was da passiert ist, ist, also ich habe dagegen protestiert, ich habe wirklich versucht, es zu verhindern, diesen Artikel, diesen Titel sogar zu verhindern. Es war auch die Rede von Rohmilch und wir priesen Rohmilch, so, also naturbelassene Milch, also nicht pasteurisiert. So. Mhm. Und relativ kurz danach starb irgendwo im Bayerischen, wenn ich mich richtig erinnere, ein Baby an dem Konsum von Rohmilch.
Mhm.
Und dann haben wir also auch geschrieben, wie grauenvoll das ist, Rohmilch zu verfüttern an Babys.
Mhm.
Aber das war ein bisschen unehrlich. Also wir hätten uns selber anklagen müssen.
Ich sage mal so, ich mag Milch von gesunden Kühen frisch aus dem Euter. Also ich mag das wirklich gern. Aber mir ist natürlich klar, dass das auch was ganz anderes ist, ob ich direkt neben der Kuh stehe und den Bauern kenne oder ob ich das irgendwie ein paar Tage später in irgendeinem Laden kaufe und schon erst recht, ob ich das irgendeinem Neugeborenen verfüttere. Ne?
Genau. Vor allem bei den Neugeborenen würde ich wirklich immer ausdrücklich sagen, bitte, bitte nicht.
Ja, dafür gibt es ja Muttermilch, wenn man Milch möchte.
Moment, das, oh ja.
Also, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Also es bestreitet ja niemand mehr, also jedenfalls kenne ich keinen, dass Muttermilch die beste Lösung für das Kind ist. Und die zweitbeste ist dann eben andere Milch oder Milchersatz oder diese Präparate. Ich habe mal vor langer Zeit in Kenia gearbeitet, in einem Krankenhaus.
Mhm.
Und da lief eine ganz große Werbeaktion, ich glaube von Nestlé. Und die priesen eben Milchpulver von sich an als Alternative zu Muttermilch. Was in Kenia zur damaligen Zeit noch viel problematischer war als heute, weil du musst die ja auch entsprechend heiß machen.
Ja, das sind vor allem Pulver. Du brauchst dafür sauberes Wasser, um das aufzulösen. Ne?
Genau, du musst das auflösen und so weiter und so fort. Die Infektionsgefahr ist 1000-mal so groß, als wenn du schlicht und einfach aus der Brust deiner Mutter Milch trinkst. Und das wurde dann so als der Muttermilch überlegen verkauft. Und da wurden dann ganz gepflegte Mütter gezeigt, häufig weiße, die dann eben genau darauf vertrauen und dann, also das war wirklich eine grauenhafte Aktion. Klammer zu. Louis Pasteur musste damals nicht warnen vor diesen Spiegellebewesen, weil es völlig illusionär war, sie herzustellen. Jetzt ist es aber so, dass diese Forscher schätzen, dass wir in 10 bis 30 Jahren in der Lage sein werden, genau dieses zu tun.
Mich wundert erstmal, dass wir erst dann in der Lage sein werden, aber erzähl weiter.
Also es geht in der Regel um Bakterien. Es geht um einfache Organismen.
Es geht nicht um rechtshändrige Aminosäuren, weil das würde ich denken, müsste man schon können.
Nee, das kann man auch. Das ist nicht das Problem. Ja, okay. Es geht tatsächlich um lebende Organismen und da reden wir von Bakterien. Viren sind unproblematisch, warum kann ich noch sagen, aber die haben Angst davor, dass Bakterien erschaffen werden, die spiegelverkehrte, also Chimären sind. Mhm. Wir können auch noch keine normalen Bakterien erschaffen. Also lebendige Organismen schaffen wir nicht.
Bist du eigentlich sicher, dass wir das nicht können? Also wir können doch zumindest Bakterien nehmen und modifizieren. Das können wir schon ganz gut.
Aber wir können nicht von null aus Bakterien erschaffen.
Ja.
So, jetzt hast du zu Recht die Frage gestellt, so what? Dann lass uns doch einfach machen, weil wenn die nicht explodieren, wenn sie zusammenkommen, dann passiert da nichts Schlimmes. Und das ist leider Gottes logisch gedacht, aber in der Konsequenz falsch.
Ja, logisch heißt nicht richtig, heißt nur folgerichtig. Das ist was
so ist es, genau. Das war folgerichtig und im Ergebnis falsch. Das Problem ist, wenn wir jetzt als solche Bakterien in die Welt setzen und du wirst von einem solchen Bakterium infiziert, dann ist das Problem, dass dein Immunsystem schlicht und einfach das nicht erkennt. Dein Immunsystem wäre gegenüber diesem Organismus blind. Es wäre nicht in der Lage, ihn zu bemerken. Es wäre nicht in der Lage, dieses Bakterium zu markieren.
Aber können wir noch einen Schritt zurückgehen? Wieso ist denn dieses Bakterium dann aber für mich überhaupt schädlich, wo es doch auch in einer für ihn falschhändigen Umgebung zu Hause ist?
Gute Frage. Trotzdem noch ganz kurz Teil 1 und dann Teil 2. Teil 1 ist, aber es ist einfach spannend. Ich finde es wirklich, wirklich spannend.
Ich auch.
Weil ich es so irritierend finde und weil ich nie davon gehört hatte. Und jetzt plötzlich etwas in den Bereich des Möglichen rückt, was völlig illusorisch schien. Und zwar nicht noch bei Pasteur, sondern auch vor kurzem. Das Immunsystem wäre also blind. Das Immunsystem könnte diese Bakterien nicht erkennen, überhaupt erkennen. Es könnte sie nicht markieren, weil es mit der Oberfläche dieser Dinge nicht zurechtkäme. Es könnte sie nicht bekämpfen, es könnte sie nicht auflösen, es könnte sie nicht verdauen. So, das ist auch logisch, weil das Immunsystem seit Millionen von Jahren darauf gedrillt ist, eben unsere Bakterien zu erkennen und unsere Viren zu erkennen und unsere Keime, sonstigen Keime zu erkennen. Umgekehrt wäre das Bakterium aber in der Lage, möglicher, es muss zwei Dinge tun. Es muss in dir überleben, aber das könnte es ja vielleicht und das könnte sich immer weiter vermehren und dann eben einfach durch seinen eigenen Stoffwechsel ein Problem herstellen. Dazu müsste es aber ein Milieu finden, in dem es sich ernähren kann. Mhm. Denn du hast ja recht, also die Spiegelbakterien, die haben zwar keine Feinde, weil die nicht erkannt werden, oder jedenfalls wenig Feinde, weil die nicht erkannt werden, auch in der freien Natur, überall sonst auch, aber sie müssen ja irgendwo Nährstoffe finden, sie müssen irgendwas zu fressen finden. Und diese linkshändigen Proteine oder Zucker oder Nukleinsäuren oder so, da können sie auch nicht dran. So wie das Immunsystem an sie nicht dran kann, kann es an diese Stoffe nicht dran. Also würden sie sofort aussterben. Nein, leider nicht, weil es eben Moleküle gibt, die diese Händigkeit nicht haben.
Ja.
Also Alkohole oder Essigsäure oder einige andere Sachen haben das nicht. Und das heißt, diese Organismen, diese Spiegelbakterien hätten in der Natur einen riesigen Vorteil, weniger Feinde und einen kleinen Nachteil, weniger zu fressen, wobei fressen jetzt der falsche Ausdruck ist. Mhm. Und das könnte aber dazu führen, dass sie in der Summe einen großen Vorteil haben, dass sie sich also wirklich, wirklich verbreiten würden und auf wirklich hilflose Organismen treffen würden.
Würde aber auch bedeuten, dass es natürlich, ich meine, abgesehen davon, dass Leute trotzdem daran forschen werden, es ist dann auch nicht so interessant als Waffe, weil wenn man ein Virus erschafft im Labor, dann kann man seinen eigenen Leuten vielleicht eine sehr clevere mRNA-Impfung gegen das Virus geben. So eine Impfung gibt es gegen Bakterien nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich damit hantiere, bringe ich mich auch selber in Gefahr.
Genau. Und erstens, ja. Zweitens, ich kann es überhaupt nicht mehr kontrollieren, wenn es mein Labor verlassen hat. Mhm. Bakterien sind ja die, die gegen Antibiotika empfindlich sind. Mhm. Das wären diese Spiegelbakterien vermutlich nicht.
Oh, aber jetzt habe ich, das ist natürlich Spiegelantibiotika, die sozusagen von den Bakterien nicht erkannt werden. Das wäre doch eine schöne Sache, wobei natürlich Antibiotika auch deine eigenen guten Bakterien killen.
Moment. Ja, die Überlegung ist wiederum richtig. Und jetzt überrasche ich dich noch damit, dass es tatsächlich schon ein Medikament gibt mit einem spiegelverkehrten Proteinfragment.
Ach.
Und dieses Medikament soll genau diese oder diese Spiegelverkehrtheit soll genau das gewährleisten, dass dieses Medikament, also der Wirkstoff des Medikaments, im Körper zwar wirken kann, frag mich nicht, warum er wirkt, aber von Enzymen sehr viel langsamer erst abgebaut wird.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht der entscheidende Durchbruch, das ist nicht der Tabubruch, weil dieses Medikament kann sich nicht vermehren. Ja? Also du hast ein Medikament und das ist dann da und
Sonst würde sich die Pharmaindustrie aber freuen, wenn die sich von selber vermehren.
Nein, dann wären Medikamente ab sofort umsonst.
Ach so, weil du könntest ja, klar, wenn sie sich bei dir zu Hause bei Zimmertemperatur vermehren, dann klar. Aber ich hatte jetzt gedacht an Spezialbedingungen in großen Pharmalabors.
Ja, genau. Du kannst damit schon spielen mit dieser Tatsache.
Magnus, wir haben uns in diesem Podcast auch schon mal über Phagen unterhalten. Das ist eine Sache, die jetzt bei uns nicht so gemacht wird, aber zum Beispiel in ehemaligen Sowjetstaaten, in Russland, in anderen Ländern, wo man Phagen benutzt, also Viren, die Bakterien fressen, um ja zum Beispiel multiresistente Keime in den Griff zu kriegen, gegen die man eben überhaupt kein Breitbandantibiotikum zum Beispiel hat, was wirkt. Wären denn da nicht Spiegelphagen eigentlich überhaupt das Beste, was es gibt, die von diesen Bakterien nicht erkannt werden, die alles wegfressen und dann brauchen wir eigentlich auch keine Antibiotika mehr einsetzen, die ja sowieso resistente Keime erst erzeugen und so?
Und diese Spiegelviren, die würden also jetzt in dem Körper die bösen Bakterien fressen?
Ja.
Nee, wieso? Die können sie ja nicht. Also Spiegelphagen, Spiegelbakterienangreifende Viren würden sich ja von der inneren Logik her dann wiederum auf Spiegelbakterien spezialisieren müssen.
Verstehe. Was aber auch bedeutet, wenn irgendjemand Spiegelbakterien erschafft, sind Spiegelphagen unsere einzige Chance.
Ja, theoretisch ja. Vor Viren müssten wir keine Angst haben. Deswegen reden die in dem Papier auch nur von Spiegelbakterien und weiteren Organismen. Aber zunächst mal von Bakterien, weil das Machbare scheint.
Ja.
Vor Spiegelviren müssen wir keine Angst haben, weil Viren ja im Grunde keine, es ist nicht ganz klar, ob man die als lebend bezeichnen kann, weil Viren sind ja eigentlich nur Eiweißpakete, die für ihre Vermehrung andere Zellen brauchen, in die sie eindringen oder ihr Material spritzen.
Die brauchen Wirtszellen,
Die brauchen Wirtszellen, die ihnen bei der Fortpflanzung helfen. So. Und insofern würden Spiegelviren einfach nur dumm aus der Wäsche schauen, weil sie nicht auf Zellen stoßen würden, wahrscheinlich, die ihnen bei der Vermehrung helfen könnten.
Ich finde es schön, wie oft du wahrscheinlich gesagt hast.
Ja, also Moment.
Was natürlich heißt, wir werden es irgendwann lachend oder weinend erfahren. Wenn man das Ganze jetzt größer denkt, wir haben jetzt über Bakterien immer gesprochen. Und wir haben ja gesagt, wir können noch nicht mal ein Bakterium von null auf designen. Aber angenommen, unsere Spiegeldesigner wären irgendwann so gut, dass sie sagen, sie machen einen Spiegelhund. Was hätte das denn für Konsequenzen?
Naja, zumindest würde er sich nicht auf natürlichem Wege fortpflanzen. Ja, Moment, aber wenn man das jetzt weiterdenkt. Gut, wir haben einen Spiegelhund. Ich würde stark bezweifeln, dass sich in dem Körper des Spiegelhundes normale Bakterien niederlassen könnten. Mhm. Das klingt jetzt so, als sei der super gesund und nicht infektiös. Aber das ist leider nicht so, weil auch ein Spiegelhund stirbt, wenn er steril ist. Also wenn er zum Beispiel überhaupt kein Bakterium im Magen-Darm-Trakt hat, dann ist der tot und zwar ganz, ganz schnell. Mhm. Und ich würde bezweifeln, dass in einem Spiegelhund nicht Spiegelbakterien überleben könnten. Ich weiß es nicht, aber ich hielte es für wahrscheinlich. Also der Spiegelhund ist insofern keine Option, wenn man nicht die dazugehörigen Bakterien erschafft. Und das wiederum ist eine definitiv sehr schlechte Idee. Was übrigens ja auch als Frage im Raume steht, könnte es nicht sein, dass sich diese Bakterien selber erschaffen? Also ich meine, es gibt Mutationen, das nennt man Evolution. Und es könnte ja irgendwie ein Bakterium sich teilen.
Ich würde mal gerne Advocatus Diaboli spielen, weil zum Beispiel, es gab ja die Angst, sobald jemand irgendwo auf der Welt auch nur ein Nanogramm, keine Ahnung, in welchen Gewichtseinheiten man das misst, Antimaterie erschafft, dann löst sich alles auf und dann entsteht hier auf der Erde ein schwarzes Loch, hat man nicht gemacht. Dann gab es die Idee zu sagen, wenn wir nur den großen LHARC in CERN, also den großen Hadronen-Collider anschalten, dann entstehen da Teilchen, die ebenfalls irgendwie das ganze Universum auslöschen und so weiter. Ich war in CERN, war noch da, schön in Genf, ja, alles gut. Also könnte es nicht auch sein, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man jetzt, wie diese 300 Menschen trotz Nobelpreisen und so weiter vermuten?
38 mit 300 Seiten in ihrem Forschungsprojekt.
Ach, 300 Seiten, 38 Menschen.
Genau,
okay, Entschuldigung.
Genau. Ja. Kann schon sein. Mhm. Ist letztlich nicht hundertprozentig auszuschließen. Nur, die haben sich diese Einschätzung nicht leicht gemacht. Sie haben Chancen und Risiken versucht zu analysieren, sofern man das heute kann. Und sie warnen sehr, sehr lautstark. Und es hat eben zwei Aspekte. Das eine ist das Risiko, was wir eingehen. Und es ist theoretisch schon denkbar, dass solche Spiegelbakterien, dass eine Handvoll, die aus einem Labor entweicht, die Welt erobert. Wie soll die Welt sich dagegen wehren? Das wären ja quasi Aliens. Mhm. Wirklich Aliens. Und wir wären hilfloser als die Ureinwohner Amerikas gegenüber den Erkältungsviren der Mannschaft von Christoph Kolumbus oder so. Das ist das eine, ne? Das ist die Seite des Risikos. Ich glaube, dass das Risiko, vielleicht passiert gar nichts, ja. Aber wenn was passiert, dann passiert es richtig. Und zwar so richtig, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Apokalyptisch richtig.
Also du weißt ja, dass ich kein Biolabor in meinem Keller habe. Und wenn ich eins hätte, könnte ich damit nicht umgehen. Insofern bin ich ja keine Gefahr. Die Forscher sagen, man soll diese Forschung auf gar keinen Fall tun. Und wie geht's jetzt weiter? Ist das nur ein Appell in die Forschungsgemeinde? Wird es jetzt von der UN eine Resolution geben gegen Spiegelorganismen oder was erwartest du?
Keine Ahnung. Aber der Punkt ist einfach, dass sie ja sehr frühzeitig warnen. Das ist ja jetzt mal eine gute Sache, weil sie warnen vor etwas, was nicht in den nächsten 5 Jahren passiert wird und nicht in den nächsten 2. Das heißt, man kann wirklich dort eine Diskussion beginnen über Risiken und Nutzen. Und was fraglich ist in dem Zusammenhang, ist ja ehrlich gesagt der Nutzen. Also wozu sollen diese Bakterien überhaupt gut sein? Einerseits ist es natürlich eine unfassbar faszinierende Forschungsidee. Würde ich wahnsinnig gerne machen, wäre ich ein solcher Mikrobiologe. Nur einen wirklichen Sinn, einen medizinischen Sinn oder so, den sehe ich gar nicht und sehen die eben auch nicht. Und da, also bei keinem Nutzen, ist das Risiko natürlich schon sehr, sehr hoch. In der Regel laufen solche Dinge dann über Kontrollen ab und über Geld, über Geldgabe, über Forschungsgelder. Und wenn es in dem Bereich keine Forschungsgelder gibt, dann wird es schon eng mit der Forschung. Und das ist vielleicht gut so.
Magnus, jetzt schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Also das eine Herz sagt, naja, aber das könnte doch theoretisch durch Evolution, du hast es gerade angesprochen, sowieso passieren. Dann haben wir auf einmal ein Spiegelbakterium. Das andere Herz sagt aber, dann wäre das in den letzten 4,5 Milliarden Jahren bestimmt schon passiert.
Ja, und das zweite Herz hat eigentlich ein bisschen recht. Beziehungsweise, dass es nicht passiert ist, schon passiert ist, hängt einfach damit zusammen, die Organismen haben sich weiterentwickelt. Und diese Bausteine jetzt einzeln nochmal zu ändern, wäre ein so großer Sprung, wie die Evolution ihn einfach nicht hinkriegt. Evolution macht in der Regel kleinere Sprünge, die sich dann als vorteilhaft oder nicht vorteilhaft erweisen. Aber dieser Riesensprung, dann plötzlich aus einem Bakterium ein Spiegelbakterium oder aus einem Hund einen Spiegelhund, aus einem Golden Retriever einen Spiegel-Golden Retriever zu machen, ist evolutionär auszuschließen. Insofern ist das Risiko nicht. Das einzige Risiko besteht tatsächlich in den Laboratorien dieser Welt. Und die zu kontrollieren oder sie gar nicht erst dahin zu lassen oder die Wissenschaftler zu überzeugen, dass diese Forschung zwar nett, aber wirklich keine gute Idee ist, finde ich wiederum eine sehr gute Idee.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.